Hallo zusammen. Bevor es jetzt gleich mit der neuen Podcast-Folge losgeht, habe ich noch eine Bitte an euch. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir dabei helfen würdet, die Podcast-Inhalte weiter zu verbreiten. Und das könnt ihr machen, indem ihr den Podcast bzw. die Folgen kommentiert, bewertet, indem ihr den Podcast abonniert, ihn weiterempfehlt und gerne auch die Inhalte teilt. Das Gleiche gilt übrigens auch für meinen YouTube-Kanal. Das ist Hundeschule Püster, aber das verlinke ich auch immer noch mal unter jeder Folge. Dort könnt ihr uns dann beim Reden zusehen. Es sind also die gleichen Inhalte. Die lade ich dann eben nur dort hoch. Und es wäre auch super, wenn ihr vielleicht dort auch meinen Kanal abonnieren würdet und lasst auch super gerne einen Kommentar dann da. Ja, ich danke euch und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Ciao.
Jetzt nimmst du auf.
Genau. Hallo ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Liebe Silvia, lieber Gerd. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mal bei mir zu Gast seid. Und bevor wir loslegen mit dem Thema, worüber ich noch nicht spreche, wollte ich euch ganz kurz vorstellen. Silvia, magst du anfangen?
Na klar, gerne. Hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung, liebe Anja, mal wieder.
Sehr gerne.
Macht immer Spaß. Ja, ich bin Silvia Schulze. Ich lebe südlich von Hamburg, habe hier eine Präsenzhundeschule. Ganz normal für den Familienhund, also für den ganz normalen Familienbegleithund. Und mit Gerd zusammen haben wir die Dog Geeks Online-Hundeschule, wo wir Webinare, Lernkurse, betreute Online-Kurse und so weiter anbieten für alles drum und dran für den Familienhund. Also so dieses, was man so braucht an Beschäftigung und Wohlbefinden und so. Und
ja,
alles, was ich vergessen habe, sagt Gerd jetzt.
Okay, lieber Gerd. Your turn.
Ja, mein Name ist Gerd Schreiber. Ich habe auch eine Präsenzhundeschule in der Nähe von Lüneburg, nördlich von Lüneburg, an der Elbe. Bin Hundetrainer, Verhaltensberater. Das ist so mein Schwerpunkt. Also so die Verhaltensberatung, alles, was irgendwie so mit Verhalten zu tun hat. Und mit der Silvia, das Dog Geeks Projekt, was mega cool ankommt und viele, viele Online-Produkte nochmal bereithält, wo man wirklich so zumindest die Rückmeldung gut lernen kann. Des Weiteren bin ich Dozent bei Kumkane Familiari in der Schweiz für die Hundetrainerausbildung. Bei ATN gebe selber Seminare so. Deutschland, Schweiz, Österreich irgendwie so an den Wochenenden und bin im IBH, im Internationalen Berufsverband für Hundetrainierende oder so.
Hey, vielen Dank. Ich habe mal gerade eine Frage, die gar nichts mit dem Thema heute zu tun hat, aber könnt ihr sagen, dass euch irgendwas mehr Spaß macht? Also macht euch mehr das Präsenztraining, macht euch das mehr Spaß oder mehr das Online-Training? Oder kann man das so nicht sagen?
Also ich kann das so nicht sagen, ich brauche beides.
Und du brauchst beides, okay.
Ja, also
ja.
Ich möchte auf beides nicht mehr verzichten und möchte online auch noch ein bisschen mehr ausbauen, also noch ein bisschen mehr online arbeiten. Aber ich möchte nicht aufs Präsenztraining komplett verzichten. Also das sind ja so zwei Paar Schuhe und auch beide Seiten. Also ich kann online Sachen viel besser erklären und machen, die ich Präsenz nicht kann und umgekehrt. Also es hat beides zwei Seiten immer.
Ja, jetzt das für dich auch so.
Ja, total. Also es ergänzt sich sehr, sehr gut. Und beides gehört eigentlich inzwischen fest zum Inventar unserer Hundeschulen. Wäre dusselig, wenn man da jetzt irgendwie auf einen Teil verzichten würde. Und sagen, ah nee, online mache ich nicht, weil man da eben auch nochmal anders coachen kann und anders an die Sachen rangehen kann. Und das war ja ganz putzig so während der Corona-Zeit, wo wir ganz viel online gemacht haben. Und Silvia, du ja auch ganz, ganz viel Gruppentraining online gemacht hast. Und dann waren die Gruppenstunden wieder geöffnet und das war wirklich großartig, was die Teilnehmenden dann ja mitgenommen haben und die Grundlagen saßen und man konnte auf einem ganz, ganz anderen Level einsteigen, was jetzt wieder echt fehlt, oder?
Total. Also meine Kurse, also die Leute hatten auf einmal echt ein gutes Timing und ein gutes Auge gekriegt. Und das waren keine Neukunden. Und ich hatte eine komplette Welpengruppe während des Lockdowns, also die ich überhaupt nicht kannte. Und dann habe ich die
Ja.
ja irgendwann in Präsenz gesehen und es war super. Also die haben echt gut umgesetzt und es war aufgeräumter als die Präsenzgruppen, die ich hatte. Also die Leute, die Bezugspersonen wussten oder haben das viel besser umsetzen können, wie sie ihre Hunde handeln, als die ich nur in Präsenz habe. Und was wir jetzt viel machen, also dadurch, dass wir die Online-Hundeschule ist ja noch ein junges Kind, dass das immer mehr gefüllt ist, dass ich wirklich meinen Kunden auch empfehle, da bestimmte Sachen zu machen, damit die die Grundlagen haben, damit die die Theorie haben, damit die die Übung nochmal in Ruhe haben, weil Gruppentraining, es wollen immer alle Gruppentraining, aber und es wird erwartet, dass man ganz viel Infos kriegt, aber die Menschen sind gar nicht in der Lage, die Infos aufzunehmen. Das geht im Einzeltraining schon manchmal unter, weil ja der eigene Hund, der verhält sich ja. Also der stellt sich ja nicht, während ich was erkläre, kurz tot.
Ja.
Das heißt, wir müssen immer irgendwie reagieren.
Hm.
Das wiederum ist
Ja.
das Gute am Präsenztraining, dass wir wirklich dahin kommen und sagen, machen, machen, machen.
Ja, ich finde das Thema total spannend. Ich glaube, wir müssen, also ich meine, ich habe jetzt damit angefangen, aber weil ich es auch irgendwie einfach mega spannend finde, vielleicht sollten wir darüber echt nochmal so eine ganze Folge machen, weil ich sehr, sehr oft von Hundehaltenden die Fragen kriege, ja, was würdest du denn präferieren, ne? Online oder Präsenz und in welchen Fällen und was kann man nicht machen online, wo kommt online an seine Grenzen und so weiter und so fort. Und das fände ich irgendwie super, wenn wir zu dritt einmal drüber sprechen. Aber heute sprechen wir über Welpen. Genau, und das hast du ja auch gerade schon angesprochen. Jawohl.
Ja.
Wir sprechen heute über, ich sag mal, Welpenerziehung. Dieses Erziehung setze ich so ein bisschen in Anführung. Bisher, aber ich weiß auch nicht, wie man es sonst nennen soll. Welpentraining, ne? Also, und zwar, was ich total.
Welpenterrorzeit?
Welpen, was bitte?
Terrorzeit.
Ich kriege halt sehr oft von Welpenbesitzern so die Frage und ihr ja wahrscheinlich auch, was soll ich eigentlich einem Welpen schon alles beibringen? Also was trainiere ich mit einem Welpen? Muss ich den überhaupt schon erziehen? Und wenn ja, was braucht es dafür? Und bevor wir da einsteigen, lese ich so ein kleines Intro vor, weil ich das ganz wichtig finde, um einfach mal so die ganzen Welpenzeit und den Entwicklungsstufen von Hunden so einen kleinen theoretischen Rahmen zu geben. Gerd, und dabei hast du mir ja auch sehr geholfen. Deshalb auch da nochmal ganz lieben Dank an dich. Ich lese das mal kurz vor. Jeder Lebensabschnitt hat eine Funktion, die mit Verhalten einhergeht. Das Wissen über diese Entwicklungsabschnitte, deren Funktion und das zu erwartende Verhalten ist wichtig, um Konflikten vorzubeugen, das Verhalten des Hundes ideologiefrei einordnen zu können und den Hund so optimal zu unterstützen. Die einzelnen Entwicklungsabschnitte sind fließend und je nach Rasse und Individuum individuell einzuschätzen. Die Welpenzeit endet per Definition spätestens mit der 16. Lebenswoche und dem Beginn des Zahnwechsels. Okay, das war jetzt einfach mal so ganz kurz so ein theoretischer Rahmen. Ja, sollen wir mal damit anfangen? Was ist denn wichtig in der Welpenzeit? Gibt es Signale, die wir mit dem Welpen trainieren sollten? Was meint ihr?
Ja,
Haut mal rein.
Sitz, Platz, Fuß. Nein.
Okay,
Nein.
genau das wahrscheinlich genau nicht, ne?
Nein.
Ja.
Also, ich finde es ja total wichtig, dass wir für den Hund berechenbar sind und dass er relativ schnell lernen kann, dass wir ihm wohlwollend gegenüberstehen. Und dass mit uns schöne Dinge möglich sind. Und da wäre das erste natürlich ein Hinweissignal für Belohnung, also sprich ein Markersignal, dass wir dem Hund
Ja.
kommunizieren können, hey, jetzt passiert etwas Schönes von mir. Jetzt bist du safe. Also so ein Markersignal hat ja ganz, ganz viel Hintergrund. Jetzt bist du safe, jetzt passiert was Schönes. Und wir verstärken ganz nebenbei ja auch noch erwünschte Verhalten. Und wenn wir uns darauf fokussieren, wenn der Hund sich zum Beispiel erwünscht verhält, also uns anguckt, irgendwo stehen bleibt und sich irgendwas anguckt, dann können wir das natürlich belohnen. Und dann ja, funktioniert das.
Ja, das finde ich ganz doll und leicht nachvollziehbar von meiner Position aus. Ich weiß aber, dass das für viele Menschen schwierig ist, sich vorzustellen, wenn wir sagen, guck doch mal, dass du Verhalten belohnst, was dir gut gefällt, so was der Welpe zeigt. Wo, Gerd, du hast ja gerade gesagt, wenn der Welpe stehen bleibt und sich ruhig etwas anguckt. Wie können wir Menschen oder Welpenbesitzer dafür so ein bisschen sensibilisieren, dass man erkennt, welches Verhalten ist angenehm? Also das heißt, können wir immer so eine Gegenposition im Kopf der Menschen kreieren und sagen, naja, was würde er tun, wenn er nicht ruhig steht und guckt? Silvia, du nickst so mit dem Kopf.
Ja, also letztendlich ist es das Verhalten, was der Welpe zufällig zeigt, was man später haben möchte oder was
Ja.
wenigstens im Ansatz das ist, was man später möchte. Und wichtig ist einfach, dass Welpen häufig sich ruhig verhalten, weil sie einfach noch so gehemmt sind. Die sind noch so erschlagen von der Umwelt und dann verhalten sie sich aber ganz, ganz vorbildlich und werden ganz häufig nicht beachtet. Und manchmal ist es aber auch so, dass die Welpen wirklich Kontakt zu ihren Bezugspersonen sogar suchen und werden wieder nicht beachtet. Und wenn man dann einen ängstlichen Hundetypen hat, dann ist es halt schwierig, dem irgend oder wird immer schwieriger, dem Hund dann später beizubringen, dass man der sichere Hafen ist für seinen Hund. Also, dass es sich lohnt, sich an einen zu wenden. Und es ist ja auch, wenn der Hund lernt, das ist hier alles ganz gruselig. Und er lernt dann aber, ich kann Kekse essen, ich werde gestreichelt, keine Ahnung, mir wird Futter gestreut, was ich suchen kann. Also ich kann irgendwas tun. Lernt er ja auch mit unangenehmen Gefühlen umzugehen und mit unangenehmen Situationen. Und zwar so, wie wir das dann vielleicht später auch angenehm empfinden. Und
Ja.
häufig ist es so, dass die Welpen was ganz Tolles machen, also sich sogar abwenden von anderen Hunden. Da wird aber nicht drauf eingegangen und dann irgendwann wissen die nicht mehr, was sie machen sollen, fangen an zu bellen und dann kommt eine Reaktion. Und dann haben wir relativ schnell, wenn man einen Sheltie hat, das Bellen drin zum Beispiel.
Okay, also ihr meint, es ist erstmal am Anfang gar nicht so wichtig, dem Hund irgendwelche Signale beizubringen, wie zum Beispiel komm an die Hand oder von mir aus auch ein Sitz oder guck mich an, sondern dass ich darauf achte, was für ein Verhalten zeigt der Welpe, wo ich mir vorstellen könnte, das würde mir auch noch gefallen, wenn er groß ist. Kann man das so formulieren?
Ja, na klar.
Aber trotzdem finde ich das relativ schwierig. Wie macht ihr das mit Welpenkunden? Habt ihr irgendwelche Listen, die die Kunden ausfüllen, dass ihr sagt, dass man so Fragen stellt? Wie stellt ihr euch vor, soll euer Hund sich verhalten, wenn er andere Hunde sieht, wenn er Kinder sieht, wenn Autos nah an ihm vorbeifahren, dass Menschen sich das vorstellen können? Weil ich glaube, das ist mega schwierig, sich vorzustellen, wie so ein Hund sich entwickeln könnte und was er alles zeigen könnte an Verhaltensweisen. Vor allen Dingen, wenn man Ersthundebesitzer ist.
Also wir arbeiten ja beide im öffentlichen Raum, also da, wo Leben passiert. Das heißt, wir haben die Situation häufig auch, dass Hunde kommen, dass Pferde kommen, also dass so alles Mögliche kommen, irgendwelche Skater, und dann arbeiten wir direkt mit den Menschen daran. Und was aber für mich immer gilt, ist, lass den Hund gucken. Also lass dem Hund Zeit, lass ihn sich die Welt angucken, bleib stehen. Wenn du merkst, der wird langsamer und guckt, dann bleib mit stehen und geh nicht einfach stoisch weiter, sondern lass sie wirklich gucken, dass die das verstehen können, was da gerade an vorbeigekommen ist, dass die mal drüber nachdenken können. Man muss die ja gar nicht dauerhaft zutexten, das ist gar nicht nötig, aber die brauchen Zeit, ihre Auslöser wahrzunehmen. Und das ist viel, viel wichtiger. Also natürlich üben wir auch Signale, na ganz klar, auch gerade in
Ja.
Kommen, aber das ist nebenbei. Also viel wichtiger ist erstmal die Welt verstehen. Die Welt verstehen und lernen, bei der Bezugsperson bin ich safe.
Das ist cool, ja.
Ja, okay. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, bei meiner Bezugsperson bin ich safe. Was bedeutet das im Alltag? Also, wenn ich, also erstmal ist ja so die Frage, woran merke ich denn eigentlich, dass mein Hund vielleicht verunsichert ist oder mein Welpe verunsichert ist? Fängt er an zu weinen? Geht er hinter die Beine? Zieht er in die Leine und will weg? Fängt er an zu bellen? Habt ihr da so ein paar Infos, wie ich das erkennen kann als Welpenbesitzerin?
Schreib eine WhatsApp.
Ja.
Also wenn Hunde oder wenn Welpen wenig Verhalten zeigen, also irgendwo stehen bleiben, irgendwie sich irgendwas angucken oder sonst irgendwas, dann brauchen sie schlicht und ergreifend diese Zeit, um das irgendwie zu verarbeiten. Und ganz häufig ist ja, dass die gerade Ersthundehaltende mit dem Welpen rausgehen und jetzt wollen sie schon eine große Runde drehen und der Welpe bleibt aber stehen, weil er einfach sagt, ey, die Welt ist da draußen, ist gefährlich und das kann ich noch gar nicht verarbeiten. Also darauf achten, was möchte der Hund tatsächlich, wo geht er hin, was interessiert ihn. Und dass man, wenn er sich dann die Welt anguckt und versucht zu verarbeiten, dass man ihn dann zum Beispiel durch soziale Unterstützung, die Unterstützung gibt, die Welt klarzukriegen. Das kann bedeuten, dass ich mich neben dem Welpen hocke und den leicht kraule, ohne ihn jetzt bei der Erkundung zu stören. Es kann sein, dass ich ihm ab und zu mal einen Keks gebe, dass er einfach so, während er sich das anguckt, da einen kleinen Snack reinkriegt. Einfach, dass er sich wohl fühlt, dass er lernt, optimistisch in Situationen reinzugehen. Hey, ich bin safe, mein Mensch ist für mich da, ich kann mir das alles in Ruhe angucken. Und wie du im Intro gesagt hast, jede Entwicklung, jeder Entwicklungsabschnitt hat so seine spezifischen Verhalten. Und ein junger oder ein Welpe verhält sich halt anders als ein junger Hund mit 8 Monaten. Der verhält sich anders als ein junger Hund mit 15 Monaten. Und das müssen eigentlich Hundehaltende primär lernen, was sie erwartet, wie sich Entwicklung zeigen wird, in welchen Verhaltensweisen. Und ich fand den Einstieg spannend. Welche Signale sind das Wichtigste, was man dem Hund beibringen muss? Spannend wäre halt mal der Blickwinkel, okay, was müssen Menschen als erstes lernen, wenn sie einen Welpen kriegen? Und das ist erstmal hingucken, was macht der Hund da in dieser Situation? Und das Blöde ist ja, dass gerade Welpen eine wahnsinnig kurze Konzentrationsspanne haben. Die gucken einen 3 Sekunden an. Wenn man die verpasst, fups, dann ist es mal wieder für 3 Minuten weg. Und dass man da die Hundehaltende sensibilisiert. Und da sind zum Beispiel gerade am Anfang Online-Trainings total cool, weil man da die Videos zeigen kann. Hier, guck mal, da braucht der Hund jetzt Zeit. Und dass man dann erstmal ein Verständnis entwickelt.
Ja. Und vielleicht auch, also was ich auch noch wichtig finde, was mir gerade noch kam bei deiner Ausführung, ist, dass Welpenbesitzer lernen sollten, keine Angst zu haben, oder? Weil ich höre das
Ja.
ganz oft, dass wenn Welpen dann sitzen, die sitzen ja immer und gucken, wie ihr beide gesagt habt, und gucken sich die Welt an. Und Menschen aber immer Angst davor haben zu sagen, ja, aber das kann er ja jetzt nicht ein ganzes Leben lang machen. Also ich muss
Macht
ja
er
auch
auch
mal
nicht.
irgendwie weitergehen. Ja, genau, ne? Und dieses, das macht er auch nicht, sondern er macht es, weil er gerade in dieser Entwicklungsstufe ist. Das finde ich halt mega wichtig, dass Menschen das lernen. Also das, was du gerade gesagt hast, das gehört
Also
Menschen zu informieren, ne? In welcher Entwicklungsstufe.
Menschen kommen ja auch drüber weg, auf allen vier Pfoten oder auf allen vier Beinen durch den Wald zu krabbeln und sich jeden Stein anzugucken. Das hört auch von ganz alleine auf.
Und jedes
Ja.
Kind in den Mund zu stecken.
Ja, also ich habe manchmal noch, aber nur selten. Nein, also das sind einfach Entwicklungsphasen und die brauchen Hunde. Und genauso ist es aber auch, dass Hunde auch gerade Welpen lernen müssen, mit Angst umzugehen. Also wenn sie sich vor was erschrecken und gerade Welpen stehen ja oft da und sagen, ups, und das lasse ich aber und dann gucke ich mal, was macht denn der Hund da draus, ohne da sofort einzugreifen und alles zu coachen, weil die müssen ja auch lernen, selber klarzukommen. Ich bin da und wenn ich merke, die Angst verstärkt sich mehr, dann helfe ich dem Hund sofort, natürlich. Aber ganz häufig löst sich das auch von alleine auf und das gehört ja zum Leben dazu. Also die sollen ja einfach lernen, also ich sehe dann aber auch, will der Hund rausgehen, dann gehe ich auch mit und komme nicht auf so eine komische Idee wie, der soll aber an einer lockeren Leine gehen. Also wenn ich sehe, der hat gerade Stress mit einem Artgenossen oder die möchten zusammen und dann kriegt meiner Angst und sagt, ich will jetzt aber zur Seite weg, ja, dann gehe ich mit meinem Hund zur Seite weg, weil er hat ja gesagt, er will weg und komme nicht auf die Idee, Leinenführigkeit in den Fokus zu stellen, sondern bei einem Welpen und jungen Hund ist Sozialisierung an allererster Stelle. Und
Ja.
lass die Hunde halt auch gerne schnüffeln, weil wenn die schnüffeln, ziehen sie halt nicht. Und die sind ja so mit sich selbst gefordert und manchmal auch überfordert. Und wenn das alles so schnell geht, also man kann das auch beobachten, Hunde, die von klein auf an nicht gucken dürfen. Die laufen echt wirklich besser Fuß in einem jungen, mit jungen Lebensmonaten, als meine Hunde das in jungen je getan haben. Aber die stellen alle ihr Rückenfell auf. Und ganz ehrlich, dann habe ich lieber einen Hund, der so einen Bogen macht oder ein bisschen nach vorne zieht, aber die Rute nicht klemmt, das Fell unten bleibt und weiß, was er machen kann. Das ist mir viel, viel wichtiger. Am Fuß kann ich später arbeiten, wenn mir das wichtig ist, dass ich jetzt auch noch mit dem Hund daran vorbeikomme, dass er hübsch neben mir läuft. Aber ein junger Hund muss gucken. Der muss lernen, dass das alles nicht bedrohlich ist, wie man aus der Nummer rauskommen kann. Dass es nicht frustrierend ist, einen Hund nicht zu begrüßen, sondern dass man dann was anderes machen kann mit seinem Menschen. Und da ist die Leinführigkeit echt das Letzte, was ich übe. Also
Ja.
nicht
Okay, das
ganz. Also
ja.
Leinführigkeit ist nicht das Letzte, was ich übe, aber eine kurze Leine ist das Letzte, was ich übe. Ich bringe dem nicht bei, dass er mich durch die Gegend zieht. Das habe ich falsch ausgedrückt gerade. Also lockere Leine steht schon im Vordergrund. Wenn da aber mal ein leichter Zug drauf ist in einer bestimmten Situation, in einer sehr stressigen, weiß ich, dass der Hund jetzt zieht, weil er überfordert ist. Das sehe ich auch an der Körpersprache dann. Das heißt, da sage ich, dann muss hier aus der Situation raus. Und zur Not, wenn das noch ein kleiner Welpe ist, trage ich den.
Sorry.
Oder eine kleinere Hunderasse, dann trage ich den da erstmal raus, bleib aber in der Nähe der Situation, bis der Hund entspannt, setz ihn wieder runter und gehe dann raus und gucke, dass ich es da noch irgendwie schaffe, dass er was Witziges mit mir machen kann vielleicht. Das wäre optimal, aber zumindestens, dass der Muskeltonus wieder entspannt. Und Leinführigkeit bedeutet für mich, also Jade habe ich lange unter 8 Meter, brauchte ich mit der nicht los. Das hat nichts gebracht. Also dann wären wir nur ziehend durch die Gegend gegangen. Mittlerweile kann ich mit 3 Metern gehen. Ist kein
Ja.
Problem.
Du hast
Und
jetzt
kürzer
super,
gehe ich eh
super.
nicht. Also.
Ja, okay. Du hast jetzt ganz viel wichtige Informationen rübergebracht und ich würde gern bei ein paar Sachen nochmal einhaken. Und zwar, ihr habt jetzt beide ja ganz oft darüber gesprochen, dass Welpen eben viel gucken. Dieses Gucken, bedeutet das, dass Hunde ihre Umwelt lernen wahrzunehmen, gefärbt mit einer bestimmten Emotion. Also das heißt, der Hund guckt, es kommt vielleicht ein Auto, der sitzt immer noch da und dann wird, ich versuche mir das immer so vorzustellen, es gibt verschiedene Kästchen im Gehirn und da steht drauf Angst, da steht drauf Langeweile, Gleichgültigkeit, Freude oder irgendwie sowas. Und zum Beispiel kommt jetzt ein Auto vorbei, der Hund sitzt vielleicht ein bisschen weiter weg von der Straße und dann geht das und beobachte den und er ist so ganz weich, so wie du gerade gesagt hast. Man guckt sich halt den Muskeltonus an und wenn die Muskeln ein bisschen weicher sind und er sitzt da so ganz entspannt, wird dann das Kästchen aufgemacht, ist okay. Gleichgültigkeit, wenn das Auto vorbeikommt und wird wieder zugemacht und damit ist es erstmal so gespeichert.
Erstmal, ja, erstmal. Und
Erstmal.
je nach Hundetyp.
Okay. Was mache ich denn aber jetzt? Und das, mir ist das so wichtig, dass wir wirklich Welpenbesitzern etwas an die Hand geben. Das heißt, wenn ich aber jetzt merke, der Hund, die Muskeln spannen sich an, das Auto kommt oder die Kinder mit dem Fahrrad kommen vorbei, was mache ich denn dann? Nehme ich ihn dann direkt auf den Arm, setze ich mich zu ihm, dann will er aber vielleicht weg. Also das heißt, es ist ja total schwierig, diese Gratwanderung von, was ist zu viel, was ist zu wenig. Und trotzdem hätte ich gern so einen kleinen roten Faden für die Welpenbesitzer. Das heißt, nehme ich ihn lieber einmal zu viel hoch und trage ihn aus der Situation oder lasse ich ihn lieber einmal zu viel sitzen und er rennt dann vielleicht selber weg und ich sage, oh verdammt, ne? Und dann ist das Gehirnkästchen aufgegangen und Kinder sind doof. Dir da eine Idee?
Man kann nicht einmal zu viel hochnehmen.
Okay, ja.
Also wichtig, dass wir, wenn der Hund sich nicht gut fühlt, dass wir dann so schnell wie möglich Verhalten aktivieren, die mit Wohlbefinden zusammenhängen. Zum Beispiel, dass er sitzt und wir streicheln ihn oder er frisst ein paar Kekse oder wir gehen ein Stückchen weg, dass er spielen kann. Oder wenn nichts geht, nehme ich ihn auf den Arm, aber dann Notiz ans Gehirn, beim nächsten Mal nicht ganz so dicht hingehen. Also irgendwie schauen, dass der Hund natürlich Situationen bewältigen kann. Also es ist blöd und das hat Silvia super rausgeführt, den Hund in Watte zu packen, sondern der muss schon seine Erfahrungen machen, der muss auch mit Angstauslösern konfrontiert werden, aber das muss bewältigbar sein. Wenn er das nicht bewältigen kann, dann hat er ein Problem. Und eine Bewältigung kann entweder sein, dass er durch eigene Fähigkeiten das hinkriegt. Ah, ich gucke mir das an, ich gehe ein Stück zur Seite. Oh, war gar nicht so schlimm, wunderbar. Fliehen ist doof, schnell weg, ist halt blöd. Oder er kommt
Okay.
zu mir, setzt sich neben mich, drückt sich an. Und das machen ganz, ganz viele Welpen. Wenn man den Welpen das anbieten würde, viel, viel mehr anbieten würde. Schwierige Situation, Hund guckt sich das an, ist aber vom Muskeltonus her steif, grummelt vielleicht schon so ein bisschen und ich hocke mich runter und ich biete ihnen das Streicheln an. Die kommen an und suchen den Schutz von ihren Bezugspersonen. Und das muss man halt so ein bisschen ja, schauen, wie kann ich meinem Welpen gute Stimmung machen. Und deswegen starten wir eigentlich auch grundsätzlich mit Belohnungsmöglichkeiten, weil Belohnungsmöglichkeiten ja mit Verhalten verbunden sind. Der Hund frisst, der Hund läuft hinterm Ball hinterher, der Hund spielt mit uns, der wird gestreichelt. Und diese Belohnungsmöglichkeiten fühlen sich aber gut für den Hund an. Also können wir in diesen Situationen dem Hund gute Stimmung machen und so ihn optimistischer machen für andere Situationen, wenn es denn nötig ist.
Okay, das heißt, ich verstärke nicht die unangenehme Emotion, wie vielleicht der Welpe knurrt schon so ein bisschen und ich habe das vorher irgendwie noch nicht so wahrgenommen, dass er sich nicht wohlfühlt, vielleicht bellt er sogar auch schon, aber indem ich was Schönes mit dem Welpen mache, wo er sich wieder gut bei fühlt, verstärke ich nicht die Angst oder so. Diese, ne, okay, das ist, also ich weiß das, aber es ist eben ganz wichtig, natürlich das echt nochmal zu betonen, dass, dass Menschen eben da, dass wir denen die Angst nehmen können, dass wir dadurch keine Hunde heranziehen, die dann jetzt nur noch zum Beispiel, wenn wir bei dem Beispiel Kinder bleiben, Kinder anbellen, weil ich danach mal Futter gestreut habe oder so.
Nein. Und was ja dazu kommt, wir haben bei Welpen einfach noch keine Möglichkeiten, viel abzurufen, weil die können halt nicht mit. Ja, also. Das ist immer, also ich habe das sehr oft, ja, aber sitzt, also ich habe meinen Hund, ich habe den Welpen, der ist jetzt 9 Wochen alt, ich habe den eine Woche und der kann schon perfekt sitzen, ja, genau. Das
Super
ist,
wichtig.
na klar, also
Ja.
kann er natürlich nicht, ne, also der kann nicht perfekt sitzen, es wirkt so, als wenn er es kann, aber der kann die Signale draußen im Stress noch nicht abrufen und andere Signale auch nicht. Und ich möchte noch einmal kurz auf das Ballspielen mit Welpen eingehen, nicht, dass das falsch verstanden wird. Wir empfehlen nicht, dass man mit Welpen wie bescheuert Ball spielt. Das ist nicht gut für den Bewegungsapparat wegen der Stops. Aber natürlich machen wir ein leichtes Zerrspiel. Aber auch das geht natürlich nicht mit einem 9 Wochen alten Hund, der rauskommt. Und da muss man Erregungskurven fahren. Also wir gucken, irgendwas dann mit dem Hund zu machen, dass der sich wieder besser fühlt, was er schon kann. Und was aber auch dazu passt, also zu der Motivation. Und was sehr häufig ist, also Schutz geben ist für Welpen so ein krasser Verstärker und führt so gut zu einer, so doll zu einer guten Beziehung. Das merke ich ja auch in meinen Welpengruppen, wenn ich Bezugspersonen da habe, die ein schlechtes Gefühl für ihren Hund haben und die Situation immer falsch einschätzen. Ich brauche den Welpen wirklich nur ein einziges Mal vor einer unangenehmen Situation beschützen. Ab da habe ich die zwischen den Beinen, wenn was ist, sofort. Weil
Okay.
die sich sofort merken, ah, du machst das. Und als ich noch mein Kettelrüde, den hatte ich mit in der Welpenschule, der hat auch immer die Ängstlichen beschützt und sich davor gestellt. Erst fanden die ihn super gruselig und wenn er die das zweite Mal beschützt hat, sind die ihm nur noch hinterhergelaufen. Das war dann ihr Held, ihr Hundeheld.
Ja, okay. Und da hast du jetzt auch nochmal was ganz Wichtiges gesagt, nämlich du hast diesen Begriff Beziehung beziehungsweise Bindung ge gebraucht. Und das ist ja auch so, also eigentlich ist es nicht schwammig. Ich habe dazu auch eine Podcast-Folge mit Dr. Iris Schöberl gemacht. Die werde ich dann auch nochmal verlinken. Aber da ist auch mal so die Frage, das heißt, Beziehung und Bindung baue ich eher auf, indem ich Schutz biete und nicht, indem ich sage, ja, da muss er jetzt mal durch, weil das muss er ja lernen. Und indem ich den Welpen viel bestrafe, wenn er meine Möbel anknabbert. Also ist auch wieder so eine etwas provokante
Ja,
Frage,
ja.
aber auch aber, ne, diese Seiten gibt es ja und ich wünsche mir halt so sehr, darüber aufzuklären. Ne? Und ich finde, da kommen wir nämlich jetzt auch zu diesem Punkt, der ja ganz, ganz wichtig ist für viele Menschen. Was mache ich denn, wenn mein Welpe Dinge tut, die völlig welpentypisch sind, nämlich seine Umwelt mit Zähnen zu erkunden? Wenn dabei aber meine Wohnungseinrichtung bald drauf geht. Also das heißt, was kann ich machen? Auch das ist wieder provokant, um den Welpen klarzumachen, das darfst du nicht.
erst
Könnt
nach
ihr
der
da?
Welpen, erst nach der Welpen- und Junghundezeit renovieren und das neue Sofa kaufen.
Ja. Nein, so schlimm ist es gar nicht. Aber man muss mit Management arbeiten. Nützt halt nichts, ne? Weil man im Welpen eben auch noch nicht, man kann dem viel erzählen, aber er kann es nicht umsetzen. Gerd, willst du ausführen? Ich sabbel sonst wieder so viel.
Ja, also natürlich hat der Welpe ein Bedürfnis, irgendwo reinzuhapsen, und das macht er ja auch nicht absichtlich, sondern das ist halt ja, ein Bedürfnis, was gerade so in der Welpenzeit, frühe Junghundezeit entsteht, so meistens bis 7., 8. Monat, manchmal ein bisschen mehr. Und dieses Bedürfnis, wie bei kleinen Menschenkindern auch, muss natürlich irgendwo einen Raum finden, ausgelebt zu werden. Und da bieten wir oder versuchen wir den Hunden Gegenstände anzubieten, die sie zernagen können, die sie schreddern können. Und dazu gehören dann auch irgendwelche Hundespielzeuge. Und nicht, oh nee, die macht er jetzt kaputt. Also lieber so ein Hundespielzeug, irgendwie so ein Ding zerledern, als eben das Stuhlbein oder den Tisch oder die Schuhe von irgendjemandem. Also gucken, dass man es umlenkt,
Ja.
Gegenstände anbieten, Kauartikel anbieten, die dann gehen, und so schauen, dass man ihm ja auch die Möglichkeit gibt, sein Bedürfnis ja, auszuleben. Silvia, du hast ja so einen kleinen Piranha gehabt.
Also was, ja, aber das Hauptproblem ist halt, dass viele Menschen denken, das reicht dann, ich gebe dem das und dann habe ich meine Ruhe und so funktioniert Welpe einfach nicht. Sondern die machen das ja auch sehr häufig, um zu interagieren und um Widerstand zu haben und eben auch Aufmerksamkeit zu kriegen. Die lernen ja, also die sind ja nicht blöd, die kleinen Mäuse, ne? Und die lernen ja sehr schnell, ah, wenn ich einen Schuh durch die Gegend schleppe, dann wird's lustig. Dann kümmern sich irgendwie gleich alle um mich. Und wenn man es ignoriert, zerkauen die. Machen sie 100 pro, weil das riecht total toll nach Bezugsperson. Hunde finden das großartig. Unterwäsche durch die Gegend tragen ist das Größte aller Zeiten. Also ich weiß damals von einer Kundin von mir, der Hund hat regelmäßig die BHs im Garten verteilt. Und das hat sie sehr gefreut, weil die Nachbarn haben dann immer deine Unterwäsche liegt da wieder rum. Also das ist halt junger Hund. Und ich persönlich, meine Meinung, da gibt es bestimmt tausend andere Leute mit einer anderen, aber meine Meinung ist, wenn man nicht mehr in der Lage ist, auf dem Fußboden rumzukrabbeln und da länger zu sitzen, sollte man sich wirklich überlegen, ob man Welpen haben möchte. Weil auch das Gewöhnen an eine Box oder dass man den Hund da mal vorübergehend, wenn man duschen geht, drin lassen kann oder in so ein Welpengitter, damit man in Ruhe essen kann und der kein Scheiß baut in der Zeit. Wir haben auch mit Trenngittern gearbeitet, aber der Hund muss ja erstmal lernen, dass man dahinter entspannen kann und einfach in Ruhe schlafen kann. Und dafür muss ich irgendwie in der Nähe sein, erstmal. Das heißt, ich habe oder sitze, wenn ich einen Welpen habe, sehr viel auf dem Fußboden rum und bin in der Nähe meines Hundes und in der Nähe des Wohlfühlbereiches, weil der muss ja langsam lernen, dass ich nicht weg bin. Wenn das Kindergitter zu ist und der Hund im Flur liegt beispielsweise. Also bei mir war es jetzt aktuell, bei Jade war das der Flur, wo sie, und das ist heute noch, ne, wenn sie echt gar nicht runterkommt, weil irgendwas ist, weil ich Besuch habe oder so, dann tue ich sie in den Flur und da legt die sich sofort hin und pennt. Das ist gar kein Thema. Ja, das ist ihr Beruhigungsraum quasi. Und da hatte ich Kindergitter drin. Und so ist das ja mit allem. Und auch wenn die Hunde was kauen wollen. Also das ist auch einer der Gründe, warum meine Hunde alle aufs Sofa dürfen. Weil dann kann ich beim Fernsehen bequem liegen und die Sachen, die sie zerkauen wollen, festhalten dabei bei dem Welpen. Weil wenn ich es ihm einfach nur gebe, dann kaut er wieder woanders drauf rum. Weil er möchte mit seiner Bezugsperson wahrscheinlich interagieren. Auf jeden Fall möchte er den Widerstand haben, den er hat, wenn er am Hosenbein zieht oder am Stuhlbein oder so.
Ganz, ganz,
Ja.
ganz wichtiges Ding, nur einfach den Kauknochen dahin geben oder hinhalten, so jetzt mach mal was, bringt da nichts. Die wollen schon interagieren, und das sieht man auch immer wieder, dass die Interaktion mit der Bezugsperson mindestens 70% von dem ganzen Kauen ausmacht. Ja, dass die einfach da interagieren wollen, und hey, halt mal fest.
Okay, das finde ich einen total wertvollen Hinweis. Also ja, sowieso braucht eine Welpenaufzucht, also braucht einfach Zeit, also die Ressource Zeit muss einfach wirklich zur Verfügung stehen. Und was ich jetzt so rausgehört habe, dass es, sag ich mal, am sinnvollsten ist, ich würde so weit Management betreiben, dass ich alles, was mir wichtig ist, erstmal wegstelle.
Ja, das sowieso, ja. Man sollte
Viele
aufräumen.
Dinge. Ja, viele Dinge in die Wohnung oder ins Haus schmeiße, wo der Hund sich mit beschäftigen kann, möglichst vielleicht auch immer mal wieder neue Gegenstände präsentieren, ne, so um das Erkundungsverhalten so ein bisschen anzukurbeln. Und trotzdem habe ich oft noch, also höre ich gerade meine Kunden, die mich fragen, ich lasse jetzt aber die Blume da stehen, weil er soll lernen, dass er das nicht darf. So, das heißt, da werden ja oft so moralische und ethische Ansprüche an den Welpen gestellt. Das heißt, er soll lernen wie so ein Mensch, dass er, also, ne, so Kinder, die halt lernen, also Blumen werden eben nicht ausgegraben, weil Mama das nicht will. So. Und was gebt ihr solchen Menschen mit? Welche Ideen könnt ihr Menschen mit auf den Weg geben und da vielleicht ein bisschen gelassener mit umzugehen, damit das Leben oder diese Welpenaufzucht, die ja wirklich eine sehr schöne Zeit sein kann, nicht so Stucky wird so angespannt und so. So Kampf.
Naja, also erstens hört das Zerstören des Gartens und der Blumen irgendwann sowieso von alleine auf. Also es wird weniger mit dem Älterwerden. Das verstärkt sich meistens in der Pubertät nochmal sehr. Und dann wird es irgendwann weniger. Und wenn jemand das genauso üben möchte, das kann man ja machen, ne? Ich kann ja positiv trainieren. Es lohnt sich total, daran vorbeizugehen oder es anzugucken. Das
Magst du
ist
da mal
aber.
ein Beispiel für geben? Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich glaube, also können sich vielleicht ganz viele Menschen gar nichts darunter vorstellen.
Also ich könnte ja zum Beispiel sagen, ich lasse diese Blume da stehen, weil ich will, dass der das lernt. So, und wenn ich das so sage, ich will, dass der das lernt, aber nett, also ich möchte ja auch nett sein mit meinem Hund, dann muss ich dazu bereit sein, dass der Hund eine Schleppleine in der Wohnung dran hat, dass ich mich mit Timing beschäftige, dass ich den Hund im Auge habe. Und wenn ich sehe, der steuert auf die Blume zu, dass ich ihm entweder sage, komm bitte hierher, geh nach da, also ihm direkt eine Alternative anbiete und das verstärke dann auch dementsprechend. Und zwar so, dass das Bedürfnis Blume fressen befriedigt ist. Also da muss ich mir dann was überlegen. Natürlich kann ich auch sagen, irgendwann, wenn der Hund das grundsätzlich kann, lass das, also komm da weg, lass es, mach jetzt das. Aber wenn er klein ist, klicke ich meistens das Angucken der Sachen, also setze da einen Marker rein und belohne den Hund dann dafür, dass er da nicht hingegangen ist und sage ihm dann, geh jetzt mal nach da. Aber das erfordert halt Training und dass ich sehe. Und das mache ich dann halt nur, wenn ich da auch Bock drauf habe. Und ansonsten ist das erstmal gesichert. Also ich habe alles erstmal gesichert und habe dann angefangen, das zu üben. Und habe aber auch immer geguckt, was will mein Hund jetzt eigentlich gerade zerstören? Und habe dann geguckt, dass ich aus ähnlichem Material Spielzeuge da habe, die ich ihm anbieten kann. Also ich wusste bei Jade, wenn sie auf meinen Fingern anfängt rumzukauen, dass es das Kauholz ist, was sie jetzt braucht. Wenn sie an meinen Klamotten gezogen hat, wusste ich, dass es entweder ein Stofftier ist oder, also was ich sehr gerne verwurste bei jungen Hunden, sind Socken mit Loch. Also so alles oder Kindersocken, die nicht mehr passen. Also alles, was sowieso weg kann. Da kommen noch ein paar Knoten rein und dann eventuell sogar Leckerlis mit eingeknotet und dann kann der Hund da Gas geben. Dann kann das zerfetzen und ich nehme keine getragenen Socken. Einfach damit die Hunde, also getragene Wäsche klauen die uns eh, die soll aber ja in der Regel heil bleiben. Also das ist ja meistens das, was wir waschen und nochmal verwenden. Und damit das vom Geruch her, deswegen mache ich auch Knoten rein, damit es ein bisschen anders aussieht und damit es eben nicht nach meinem Käsefuß riecht und das nächste Mal mein Hund eine Socke sieht, die ich ausgezogen habe und die klaut und zerfetzt, weil die alte Socke hat er ja auch zerfetzt. Also das verstehen die halt nicht. Also ein bisschen muss man sich mit dem Thema Hund einfach auch beschäftigen. Das ist so, wie funktionieren Hunde, was machen die mit der Nase? Und ich kann wirklich sagen, also Jade klaut mir nach wie vor und Fee hat das auch lange, lange gemacht, bestimmt bis die 6, 7 war, dass sie mir immer mal wieder eine getragene Socke, getragene Handschuhe geklaut hat und die mit in ihr Bett genommen hat. Auch Jade hat mir noch nicht eine davon, doch eine hat sie mir kaputt gemacht, das ist aber schon ganz lange her. Und ansonsten unterscheiden die das. Und dann hat Jade noch die Kindersocken mit Knoten drin und die werden zerfetzt und durch die Gegend getragen. Und kriegt sie auch nach wie vor, weil sie findet Socken super. Die sind schön leicht, findet sie.
Okay. Ja,
Also.
danke für deine Ideen. Gerd, wolltest du da noch einhaken? Sonst hätte ich noch eine Frage an Silvia gleich.
Ja, noch ganz kurz. Einfach schauen, dass man die Situation so gestaltet, dass der Welpe möglichst viel erwünschtes Verhalten zeigt. Also, dass man möglichst auch wenig intervenieren muss. Nein aus oder sonst irgendwas nervt halt den Menschen, aber auch den Hund natürlich. Das bringt Konflikte rein und Stress rein. Und mit dem Stress und den Konflikten wird das Verhalten einfach intensiviert. Es wird immer doller. Dass das nicht einfach ist, gar keine Frage. Aber je öfter uns das gelingt, je ritualisierter das ist, wir gehen an der Pflanze vorbei. Und wenn du vorbeigehst, passiert noch was Schönes. Und du kannst dir die angucken, aber wir gehen da vernünftig dran vorbei. Und wenn ich das nicht überschauen kann, dann ist da halt ein Gitter vor. So, dann kannst du da nicht drangehen. Und über diese Ritualisierung immer wieder machen. Wir machen das so. Das ist wie selbstverständlich, wir machen das so. Wird das natürlich auch immer stabiler. Und irgendwann ist diese Zeit, wo der in alles reinbeißen will, dann auch vorbei. Und dann kann man die physischen Grenzen dann auch aufmachen.
Okay, ich habe mal eine etwas provokante Frage, die auch oft kommt. Wenn ich jetzt, wenn der Welpe die, also ich bleibe einfach mal bei dieser blöden Pflanze, ja, weil das mir einfach gerade so eingefallen. Wenn er die anguckt und ich mag er und danach machen wir was, was ihn in ein Alternativverhalten bringt, wäre eine provokante Frage, lernt er dann nicht erst recht immer die Pflanze anzugucken, damit er eine Belohnung bekommt und man mit ihm interagiert?
Klar.
Ja. Also
Klar.
noch ein bisschen mehr als, weil, ja, weil, wisst ihr, es ist so, ich finde es so wichtig, solche Fragen zu klären, weil daran, also weil das ist einfach so etwas, was in den Köpfen der Welpenbesitzer vielleicht auch schon, wenn man ein, zwei Hunde hatte und die auch noch ein bisschen anders trainiert hat. Und ich finde es so wichtig, das Bewusstsein dafür zu schaffen, was passiert, wenn. Und deshalb
Also, wenn
verzeiht
die
mir das.
das dann machen, kann man wieder davon ausgehen, dass das ja auch eine Form des Bettelns ist. Also böse. Ja, also Betteln ist eigentlich ja gar nicht schlimm. Es ist eine Form von Interaktion. Das ist ein bisschen so wie, Mama, wie lange machst du noch? Wann hast du Zeit für mich? Was Kinder so machen. Und das ist das, was Hunde machen. So, und wenn ich meinem Hund beigebracht habe, immer wenn du die Yucca-Palme da anguckst, dann kriegst du einen Keks. Dann sagt er irgendwann, mir ist fad. Ich hätte gern Keks. Und dann könnte es sein, dass er die Yucca-Palme anguckt. Und dann freue ich mich, weil ich weiß, der Hund hat was gelernt. Also, ne, der Yucca-Palme angucken ist ja großartig, statt sie auszubuddeln oder zu zerfressen. Und dann fange ich aber an, nicht mehr den Keks zu geben, sondern stimmlich zu loben. Vielleicht auch hinzugehen, ihn kurz zu streicheln und wieder auf seinen Platz zu bringen. Also das, was ich mir ausgedacht habe, was es ist. Es kann auch sein, dass ich sage, ah, dir ist langweilig, ich habe auch eh gerade Zeit, es passt mir. Wir machen jetzt ein kleines, ich verstecke dir ein paar Leckerlis oder was auch immer, wie es gerade so in den Tagesablauf passt. Also es muss nicht alles, also manche Dinge sollten schon sehr, sehr klar sein, aber es darf auch variabel sein. Also es darf, muss nicht nur so sein, wenn der Hund das macht, darfst du auf gar keinen Fall das machen, sondern wenn das gerade in meinen Tagesablauf passt, darf der selbstverständlich auch ein lustiges Spiel mit mir machen. Und wenn das nicht passt, dann versuche ich ihm beizubringen, sich hinzulegen. Das ist aber alles so leicht gesagt mit jungen Hunden, weil es gibt Hundetypen, die legen sich nicht hin, wenn sie klein sind.
Ja, aber trotzdem erstmal vielen Dank für deine Perspektive. Ich finde es halt einfach so wichtig, eben wie gesagt, neue Perspektiven aufzumachen für in dem Fall Welpenverhalten, um es einfach verstehen zu können und eben auch ein bisschen entspannter damit umzugehen und nicht die Perspektive einzunehmen, ach guck mal, jetzt will er mich wieder herausfordern, indem er da hinguckt oder
Ja.
so, sondern eine wohlwollende, fürsorgliche Haltung da einzunehmen, ne? Also ja, danke dir. Gerd, hast
Gerne.
du dazu noch etwas zu sagen? Sonst hätte ich da auch noch weitere Fragen. Ich habe noch einiges im Petto,
Ja,
was mich
mit
interessiert.
Mini-Ergänzung.
Ja.
Wir wollen ja selbstwirksame Hunde haben, die uns auch ihre Bedürfnisse mitteilen können. Und das funkt oder so kann man denen zumindest schon mal die Grundidee vermitteln. Hey, du brauchst gar nichts kaputt machen, du beißt gar nicht irgendwo rein, sondern dass der Welpe oder der Junghund lernt, auf subtilere Art und Weise seine Bedürfnisse uns mitzuteilen. Und dann gucken wir, wie wir mit der Situation umgehen. Ganz häufig gehen wir natürlich darauf ein, gerade am Anfang, damit er eben keinen Frust schiebt. Und dann mehr und mehr sagen wir, nee, pass auf, geht gerade nicht, leg dich nochmal ganz kurz hin. 2 Minuten verstreichen lassen, so, jetzt können wir rausgehen oder irgendwas machen, sodass man den Hunden auch beibringt. Ich würde gerne, ja, angenommen, ist notiert, warte noch kurz, sodass man das dann im späteren Erwachsenenalter dann auch abrufen kann. Und die Fähigkeit zur Impulskontrolle und Frustrationstoleranz ist ja beim Welpen und auch beim jungen Hund noch gar nicht angelegt. Dafür ist das Gehirn einfach nicht gemacht, sich zurückzunehmen. Das Gehirn ist erstmal dafür gemacht, zu sagen, hey Welt, was hast du mir zu bieten? Und wenn mir da eine Hürde in den Weg gestellt wird, so, jetzt erst recht. Wenn sich ein Welpe zurücknimmt, dann ist meistens Angst im Spiel. Nicht immer, aber ganz, ganz häufig. Wohl dem, der einen Hund hat, wenn man sagt, hey, leg dich mal hin, dass der Hund sagt, alles klar, ich leg mich hin, pupp. Großartig feiert das, ist nicht die Norm.
Ja, und wichtig halt, dass der Hund Spielzeuge zur Verfügung hat, ne? Also das ist, also ich habe immer eine Kiste stehen, also auch heute noch. Da sind ganz viele verschiedene Sachen drin. Und da sind wir natürlich auch immer gemeinsam hingelaufen und haben was rausgesucht gemeinsam, weil das ist ja das, was ich haben will. Du willst auf was rumkauen, da ist deine Kiste, such dir was.
Es ist ja auch so, dass das Wohnumfeld, wenn der Welpe vielleicht mal so ein, zwei Wochen da ist und man hat vielleicht wirklich nur eine Zwei-, Drei-Zimmer-Wohnung, dann kennt er das ja auch. Und das Gehirn des Welpen ist ja darauf angelegt, sich zu entwickeln, Neues zu entdecken, neue Verknüpfungen zu tätigen. Und dann der Hund, also nicht nur Welpen, sondern die Hunde, wir lernen ja alle jeden Tag und in jeder Sekunde. Aber gerade bei Welpen ist es ja so wichtig, denen auch neue Eindrücke zu verschaffen. Und deshalb bin ich eben auch wirklich, wie du auch gerade sagst, ein großer Fan davon, immer wieder neue Dinge mit in die Wohnung einzubringen, sodass das Erkundungsverhalten sich nicht am Tischbein und darauf zu warten, was zeigt Mama für eine Reaktion, sich darauf beschränkt, ne, sondern einfach zu gucken, oh, das riecht aber spannend nach Taube oder man kann ja auch Gras aus dem Park abrupfen und mitnehmen und solche ganz einfachen Dinge, ne? Oder wenn man
Transaffen.
irgendwie ein Pferd hat oder ne, einen Reitstall, ein bisschen Stroh mitbringen. Also man muss nicht teure Dinge im Fressnapf kaufen, sondern Dinge aus der Umwelt mit nach Hause bringen. Das finde ich nochmal so ganz wichtig als Idee. Ja, du hast
Darf
eben noch
ich?
was ganz. Ja, klar.
Entschuldigung.
Hau rein.
Ganz, ganz kurz eingreifen oder reingrätschen. Man muss auch bedenken, dass das Gehirn des Hundes sich ja entwickelt. So in den ersten 2, 2,5 Jahren. So lange dauert das tatsächlich. Und während dieser Entwicklung werden auch Bewertungskriterien angepasst, verändern sich, die Wahrnehmung verändert sich. Silvia, ich weiß noch ganz genau, als wir da in der Feldmark spazieren waren und Jade den Be Busch da angebellt hat und da nicht erst am Anfang nicht dran vorbeigehen konnte. Und der Busch stand schon vorher da. Das heißt,
Also sie ist vorher schon 12 Mal dran vorbeigegangen und dann war er gefährlich.
Jade hat diesen Busch einfach nicht wahrgenommen. Der war für sie nicht existent. Und wir gehen wieder an dieselbe Stelle und plötzlich verändert sich die Welt für den Hund, weil sich das Gehirn des Hundes entwickelt oder verändert. Und deswegen brauchen wir auch nicht zwingend immer neue Se Situationen aufsuchen und den Supermarkt habe ich schon dreimal besucht oder den Baumarkt und jetzt muss ich aber noch zum Obi oder zu irgendwelchen anderen Geschäften oder immer was Neues präsentieren. Die Umwelt präsentiert dem Welpen schon immer wieder neue Umweltbedingungen, weil die Brille des Welpen sich einfach verändert, der Filter des Welpen sich einfach verändert. Und das muss man natürlich auch so ein bisschen im Blick haben. Und immer wenn der Hund so grantelig, mega anstrengend wird, dann war es meistens, dass man da ein bisschen über die Stränge geschlagen ist.
Über die
Also
Stränge
Ben will
geschlagen
sagen,
ist mit
dass
den
man zu
Reizen, dass man zu
viel gab.
viel
Genau.
präsentiert. Okay.
Genau.
Ja, verstehe. Ja. Ja, auch das ist natürlich wirklich eine Gratwanderung. Was ist zu viel? Was ist zu wenig?
Und
Was
das ist ganz,
braucht der
ganz,
Welpe?
ganz unterschiedlich von Hund zu Hund. Und da kann man wirklich nicht sagen, was. Also, wenn ich meine kleine Fee, der kleine Shelty, der da gerade bei Gerd auf der Schulter sitzt, mit
Das
der
ist
habe
er.
ich alles einmal gemacht und das Ding ist abgehakt. Ja,
Ja.
die hat sich Sachen angeguckt, ist abgehakt. Die ist ganz, ganz selten nur noch mit mir in der Stadt unterwegs. Jade Also gerade seitdem Jade da ist, weil mit der mache ich das ganz viel alleine, weil die das Training braucht. Ich habe jetzt ungefähr, na, 4 Monate so gut wie gar kein Stadttraining und Straßentraining mehr gemacht, weil ich keine Lust hatte. Also weil mir das selber, also ich gehe da halt nicht gern mit dem Hund spazieren. War gestern wieder unterwegs mit beiden. Fee macht das, also die war richtig lange nicht mehr an der Straße unterwegs. Das Normalste der Welt. Ich bin mit Fee im Sommer zum ersten Mal in ihrem Leben, dieser Hund ist jetzt 11, Bus
Oh,
gefahren.
ne?
Die ist eingestiegen, hat sich da hingelegt und gesagt, wir fahren jetzt Bus. Jade hat gesagt, vermutlich werde ich jetzt sterben. Ich bin mir sicher, es wird mein Todesurteil sein. Ja, und so unterschiedlich sind die Hunde. Und Jade ist wirklich kleinschrittig trainiert. Also mit der bin ich ganz oft schon durch einen stehenden Bus gelaufen, weil hier sehr, sehr nette Busfahrer sind. Und ich dann immer mal frage, wenn die hier parken, ob ich einmal schnell vorne rein und hinten wieder raus darf und ein paar Kekse werfen darf. Und ja, so unterschiedlich sind die Hunde. Und mit Jade muss ich dranbleiben. Und wenn ich mit der nicht regelmäßig das übe, fangen wir immer wieder von vorne an. Und bei Fee ist so, was man ja auch oft hört, ja, das zeigst du denen einmal und dann können die das. Für Fee stimmt das so. Für Jade
Okay.
never ever.
Ja.
Bei Yuku so lala, das war mein Kettle. Also der schon, ja, aber Stadt fand der auch immer kacke. Das war ihm zu laut
Ja.
einfach.
Finde ich auch ganz wichtig, dass du das sagst. Das heißt, wir dürfen nie vergessen, jeden Welpen wirklich ganz individuell zu betrachten und zu gucken, was braucht der heute, nicht was brauchte der gestern und was braucht er vielleicht morgen, sondern wie geht es ihm heute, was braucht er und wie kommt er damit zurecht, wenn ein Kind nah an ihm vorbeifährt? So,
Genau.
ne?
Ja. Und gerade so in der Zeit 6 bis 12, 15 Monate sind die nochmal viel, viel stressempfindlicher.
Ja.
Das heißt, diese Vorstellung, so, jetzt ist er ja schon 8 Monate, jetzt mache ich mal richtig viel, das geht in die Hose. Da muss man
Ja.
tatsächlich wieder ein bisschen reduzieren und gucken. Schafft er diese Bewältigungsstrategien? Und das ist ja auch die Zeit, wo im traditionellen Hundetraining dann die härtere Gangart eingelegt wird und jetzt muss das aber mal. Genau,
Nein,
jetzt testet er dich an, jetzt
jetzt.
hinterfragt er
Genau.
dich. Die Zeit ist das.
Das ist ein super wichtiges Thema, aber ich würde euch einfach gerne stoppen, weil es ist mir so wichtig, dass ich darüber wirklich was Eigenes machen
Ach
möchte,
ja.
weil ich weiß, dass die, nee, alles gut, weil die Not der Menschen und die Not der Hunde ist so groß in der Junghundeentwicklung, dass ich das gerne wirklich super ausführlich, ja, irgendwie betrachten möchte, gerne auch mit euch. Ich würde jetzt gerne nochmal auf die Welpen kurz zurückkommen, weil nochmal so die Frage, wir haben jetzt viel über Ankommen gesprochen, über Gehirnentwicklung, über Gefühle werden immer mitgelernt, über ein bisschen Überforderung, über Unterforderung, so über Gratwanderung, wie ich muss meinen Welpen kennenlernen. Und trotzdem nochmal so die Frage von ganz am Anfang, welche Signale trainiert ihr vielleicht schon mit euren Welpenkunden? Wenn überhaupt, gibt es da was?
Ja, na
Also,
klar.
genau.
Also, na klar. Also auf jeden Fall ein Markersignal. Das versuche ich
Marker,
immer
Ja.
aufzudrücken. Und ich fange sehr schnell an mit kommen und was, also, ne, dass die irgendwie umdrehen oder irgendwie sowas, dass wir das üben, also nicht den perfekten Rückruf, aber dass man irgendwas hat, dass man seinem Hund sagen kann, komm mal bitte wieder her.
Okay, ja.
Und was ich sehr gerne, ich versuche irgendeine andere Belohnung als einfach nur Futter aus der Hand aufs Signal zu setzen. Also dass wir irgendwie ein Wort noch haben, wo die Hunde wissen, jetzt wirft sie mit Futter durch die Gegend zum Beispiel. Also ich fange eigentlich ganz normale Grundregeln an, nur halt welpengerecht, also kürzere Aufmerksamkeitsspanne. Und weil die können ja schon lernen, nur halt nicht lange und nicht so viel. Aber klar, fange ich an, sofort Signale einzubauen.
Geld hast du da noch? Entschuldigung, Silvia, ich
Nee,
wollte dich nicht
alles gut.
abwürgen. Okay.
Ja, Reaktion auf Ansprache, ganz wichtig. Zur Seite zu gehen, einen Seitenwechsel, finde ich dann schon so ein bisschen vorteilhaft, wenn man das. Sicherlich nicht mit 12 Wochen, aber dass man dann irgendwann auch dem Hund beibringen kann, so, jetzt wechsel mal bitte, komm mal auf die andere Seite. Ankündigung von verschiedensten Belohnungsmöglichkeiten, wenn
Ja.
man das denn so langsam ausweitet.
Und dann finde ich es halt wichtig, dass man auch relativ frühzeitig mit Targets so ein bisschen anfängt. Das kann ein Handtouch sein oder geh irgendwo auf eine Plattform, also geh auf ein Bodentarget, weil man das natürlich auch für ganz, ganz viele verschiedene andere Verhaltensaufbau oder für viele andere Verhalten dann später braucht. Auf Tierarzttraining oder irgendwo raufgehen und warten oder sonst irgendwas. Und da sind diese Basisverhalten, stehen, hinsetzen, hinlegen, irgendwo raufgehen, runtergehen, ganz wichtig. Wie gehe ich irgendwo runter, dass der Hund da sicher wird? Auch von mir aus irgendwo ein bisschen rumklettern können. Das sind halt wichtige Verhalten, die mehr oder weniger dann auf Signal gelegt werden können. Ne? Geh irgendwo rauf, geh runter, komm zu mir. Hochheben, hochheben, anleihen, ganz, ganz wichtig. Und das gehört tatsächlich auch schon zum wirklich am Anfang gesetzt. Also ich heb dich hoch, du bist safe. Oder ich leine dich jetzt an, ne? Dann bist du an der Leine oder auch Geschirr anziehen. Dass man solche Sachen auch relativ zügig macht, würde ich tatsächlich
Ja, auf
gleich
Signal,
direkt
also das
nach
was
dem Markersignal aufbauen, dass
ja.
der Hund da weiß, was passiert.
Wie ich
Super
erfahren,
wichtig.
Samstag in einer Welpengruppe haben wir isometrische Übungen aufgebaut, weil die Welpen sich einig waren und gesagt haben, wir sind alle, wow, wir wollen alle irgendwie los. Und dann haben wir sowas gemacht. Und dann haben wir erstmal geübt, dass die Hunde, also dass die Menschen ihre Hunde so führen, dass sie eine Acht laufen, um Stickies, die habe ich mitgebracht. Also, ne, und aber das mache ich mehr, damit die Menschen auch eine Idee davon kriegen, wie kann ich meinen Hund überhaupt führen, dass der versteht, wo er lang soll. Und das geht mit Achten laufen total super. Und die Hunde waren da. Weil wenn man übt, dein Hund läuft jetzt links, dann sind die Menschen so verkrampft und werden so hart. Und wenn ich sage, wir üben jetzt Achten laufen und dafür müssen wir aber erstmal einen Tanzschritt üben, weil du drehst dich dann da und dann drehst du dich da, dann wird es erstmal witzig, weil dann war ich der Hund, habe mich schicken lassen und dann nehme ich den Druck raus und dann laufen die Achten und die Hunde laufen 1A Achten. Das waren 14 Wochen alte Hunde, sind 1A Achten gelaufen und die Bezugspersonen haben gar nicht gemerkt, was sie da eigentlich gemacht haben, großartiges.
Und
Okay, ja.
den Umgang mit Einschränkungen, also dass der Hund
Genau.
mal kurz vor der Brust gehalten wird und dass das eigentlich gar nicht schlimm ist, dass man ihn auch mal am Geschirr festhält oder sonst irgendwas, auch gehört eigentlich auch ziemlich an den Anfang, weil wir werden die Hunde einschränken müssen und das muss eben trainiert werden, dass die Hunde das dann eben auch hinkönnen. Und das, was Silvia vorhin gesagt hat, halt auch hinter Barrieren zur Ruhe zu kommen. Okay, da kann ich jetzt nicht lang, naja, dann lege ich mich halt hin. Das muss. Ja, das sind halt viele,
Kann
viele
ich jetzt
Kleinigkeiten.
nicht lang, da lege ich mich jetzt hin. Also das könnte ja auch, also ich verstehe, was ihr damit meint, aber es könnte ja auch enorm Frust bei Welpen natürlich auslösen, wenn, ne, dieses Bedürfnis nach, ich will da jetzt lang, nicht erfüllt wird. Das heißt,
Ja,
das ist
das war ja
etwas,
das mit
wo,
auf dem Fußboden rumsitzen,
genau, wo man
dass
begleitend
das
trainerische,
aufgebaut ist. Aber das müssen sie ja
ganz
lernen.
wichtig.
Also das ist
Ja,
ja
genau.
trotzdem wichtig, dass sie es lernen. Also ich muss auch meinen Hund mal irgendwo anbinden können. Auch sowas üben wir, ne? Und auch deswegen habe ich die isometrische Übung gemacht. Darum ging es, die Hunde zu halten, aber nett. Und du musst ja immer für die Hundehaltenden das so hinkriegen, dass die selber nicht wegfrusten und dann nicht denken, sie müssen sich jetzt durchsetzen. Also bauen wir eine isometrische Übung auf, wo die ihren Hund aber ja schon auch festhalten und mit Druck und der Hund kommt in was anderes rein. Also der drückt nicht mehr nach vorne weg, sondern seitlich weg. Und dann ist es in Kraulen übergegangen. Mir ging es da nicht um perfekte Ausführungen. Mir ging es darum, dass die ihre Hunde ruhig kriegen und was an die Hand kriegen, was sie machen können.
Ja, ich
Und
weiß, wie ihr das meint oder wie du das meinst, Silvia. Ich will es eben auch nur noch mal betonen, dass das, finde ich, so etwas ist, so dieser Umgang mit, ich möchte etwas und das geht gerade nicht, weil da vielleicht eben eine Box oder ein Gitter ist, dass das wirklich etwas ist, wo man sich ruhig Hilfe holen soll, weil das kann schnell ins Gegenteil umkippen, dass der Welpe da wirklich richtig Frust schiebt und dann wird es wirklich sehr unschön. Ja.
Naja, und Frustrationstoleranz erlernt man halt nicht dadurch, dass man den Welpen frustriert, bis er irgendwann
Genau.
aufgibt, sondern man lehrt es ihm so, dass er Alternativen hat, dass er sagt, okay, ich gehe jetzt nicht, aber ich habe gelernt, ich kann mich dann auch neben meinem Menschen legen und dass das diese Barriere eben nicht so, dieses Gefühl wie, ah, ich will da jetzt, sondern, das ist jetzt doof, na gut, ich kann mich auch hinlegen, fühlt sich auch gut an, wenn das geht. Oder ich kann irgendwie mir meine Socke nehmen und da reinbeißen.
Ja, ganz wichtig. Ja, auch das ist ein Thema, wo man lange drüber sprechen könnte, aber ich denke, wir belassen es mal gerade bei diesen Informationshäppchen, weil ich will noch gerade auf zwei ganz wichtige Dinge eingehen, und zwar auf so, ich nenne das wirklich tatsächlich mal Mythen in der Welpenerziehung. Das ist einmal, was es immer noch gibt, ist dieses, der Hund muss lernen, dass ich ihm Futter wegnehmen kann. Eigentlich denke ich immer, das kann es gar nicht mehr geben, dass Menschen das noch tun, aber sie tun es. Das heißt, der Hund frisst und ich greife da rein und nehme es ihm weg, oder ich nehme sogar den Futternapf weg. Könnte ja vielleicht das mal entkräften, warum das nicht sinnvoll ist und was vielleicht sogar im schlimmsten Fall passieren kann, wenn ich das so praktiziere, mit letztendlich einer guten Absicht. Also die Absicht ist ja, dass der Hund lernt, nicht zu verteidigen, alles herzugeben, was ich haben will. Aber die Frage ist, ob das der richtige Weg ist. Wer
Also
möchte?
bei dem dass er lernt, alles herzugeben, über ich nehme es ihm weg, ist es ja mehr dieses, er lernt, dass er gegen mich keine Chance hat und das macht ein negatives Gefühl und fördert logischerweise Ressourcenverteidigung. Also, ne, weil das ist ja ganz klar, wenn ich auch als Mensch lerne, wenn jemand kommt, kann es sein, dass der mir mein Essen wegnimmt, dann weiß ich, wem ich körperlich unterlegen bin. Und wem ich körperlich nicht überlegen bin. So, und das lernen Hunde auch ganz schnell. Was wir machen, ist halt eben, dass die Hunde lernen, dass wir überhaupt gar keine Bedrohung für sie sind. Also mich hat bisher jeder Welpe, den ich hatte, angeknurrt, wenn er was zu fressen hatte und ich ihn angefasst habe, also den Hund. Das ist stinknormal. Also man hat keinen hochaggressiven Welpen zu Hause, sondern das ist ein ganz, ganz normales Verhalten. Und auch Welpen kommunizieren und knurren ist Kommunikation. Und Welpen knurren selbstverständlich auch andere Hunde an, wenn die was zu essen haben. Das kann durchaus passieren. Und was ich dann aber mache, also mir ist es wichtig, dass meine Hunde entspannt weiter essen. Und das kann man halt, also ob die entspannt sind, wenn ich komme und die was zu essen haben, bemerkt man daran, ob das Fresstempo ruhig bleibt. Wenn die schneller werden, dann ist das ein Indiz dafür, dass wir da irgendwie, warum auch immer, ein Problem haben. Und da würden bei mir die Alarmglocken angehen, dass ich da was machen muss. Also, dass der Hund unbedingt lernen muss, dass ich keine Bedrohung für ihn bin. Und dann gebe ich meinen Hunden, also meistens fange ich an, dass die einen Kauartikel kriegen, den die schon dürfen. Und den halte ich mit fest und kraul am Hintern rum. Dann lasse ich vorne los und kraul immer weiter. Und arbeite mich nach vorne. Also ich kannte all meinen Hunden beim Kauen die Lefzen hochnehmen. Und ich kann all meinen Hunden sagen, kannst du mir das mal bitte kurz geben? Und wenn es an den Futternapf geht, dann gibt es halt Futter dazu erstmal, wenn ich komme. Also ich gebe da nicht alles rein, sondern gebe nur einen Teil rein. Und während der Hund frisst, kriegt er noch mehr von mir. Also dass die lernen, wenn eine Hand kommt, kommt noch mehr dazu. Nicht mir, die nimmt mir was weg. Und dann irgendwann später sage ich auch mal, gib mal schnell her. Also nicht den Futternapf, aber bei anderen Sachen, gib mir das schnell her und dann kriegen sie schnell zurück. Aber erstmal kommt immer dazu. Also selbst beim Kauknochen kann es sein, dass ich noch Käsewürfel dazu werfe, je nachdem, was für einen Hund ich da habe. Also meine Kettelhündin, die war krass, also auch als Welpe schon. Und der habe ich noch Käse dazu geworfen, weil die wirklich, die hat gesagt, du nimmst mir gar nichts weg, niemals. Der konnte ich alles aus dem Maul nehmen und ich bin da nicht einmal bös geworden.
Und dieses Tauschen, dieses Abgeben auf Signal, das kann man wahrscheinlich auch bei euch in den Online-Kursen lernen, oder? Also, weil das
Ja.
ist ja wirklich ganz wichtig, ne, für Welpenbesitzer, und auch wichtig zu wissen, wie man es aufbaut, weil da gehört ja schon ein bisschen Geschick und auch Information dazu.
Ja,
Okay.
Gerd hat schon einen Welpenkurs in Planung im Kopf. Der muss nur
Super,
noch
ja.
umgesetzt werden. Ja, wir wollen tatsächlich einen Selbstlernkurs. Durfte ich das sagen? War das Top
Jo.
Secret? Geheimnisse?
Nur jetzt
Jetzt
ist
ist
zu
es
spät,
raus.
Silvia.
Jetzt zu spät.
Ja, aber es ist ja auch total wichtig. Also das ist ja genau das, was sage ich mal, was die Welpenbesitzer Menschheit so braucht, ein Selbstlernkurs, wo man Dinge nachlesen kann, vielleicht auch noch ein bisschen Support, wenn es mal nicht klappt. Also das finde ich total schön, die Idee. Eine Frage habe ich noch, eine letzte. Es schwirrt ja auch immer noch in den Köpfen rum, so dieser Anspruch, dass man schon einem Welpen so eine Art Hierarchie begreifbar machen muss. Also das heißt, so nach dem Motto, du streckst deine Fü also solange du deine Füße unter meinen Tisch, bla bla, das gibt es ja auch so antiquiert in der Menschenwelt, ne, musst du tun, was ich sage. Und das gibt es ja auch im Zusammenhang mit Welpen und Menschen. Macht es Sinn, wenn das keinen Sinn macht, was kann man machen? Welche andere Perspektive gibt es auf die Beziehung zwischen Welpen und Menschen? Gibt es überhaupt diese Hierarchie zwischen Welpen und Menschen? Du musst das tun, was ich sage, weil sonst, keine Ahnung, mich der Hund tötet oder so, wenn er groß ist,
Ja,
jetzt gesagt. Ja.
das machen die oft. Gerade so mit 14 Wochen meistens tödliche Bisse. Nein, so
Ja.
Gerd, jetzt mal ernsthaft, bitte.
Also diese Hierarchie oder dieses Hierarchiedenken ist, denke ich, ein sehr, sehr menschliches Denken. Der Welpe hat ja im Prinzip keine Chance. Der ist nicht ohne uns lebensfähig. Wir teilen ihm das Futter zu. Wir sagen, wann er rausgehen kann. Wir bestimmen im Prinzip sein ganzes Leben. Und ich denke, dass die Analogie Bezugsperson gleich Elternteil und Welpe halt irgendwie Kind, ist, dass das uns viel, viel mehr bringt, weil wir dann einen Erziehungsauftrag haben, nämlich den Erziehungsauftrag, den Welpen, also das Kind, so durch die Welt zu führen, dass es möglichst keinen Schaden anrichtet, möglichst keinen Schaden nimmt, und lernt, wie die Welt funktioniert und wie es sich mit der Welt auseinandersetzen kann und in dieser Welt sicher bewegen kann. Und das ist bei unseren Kindern genau das Gleiche wie bei den Hunden im Prinzip. Der einzige Unterschied ist halt, dass Kinder irgendwann ausziehen. Hoffentlich. Nein. Und damit fährt man eigentlich viel, 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 viel besser, weil der Umgang viel, viel wohlwollender ist und wir können so viele Parallelen ziehen zwischen der Jugendentwicklung eines menschlichen Kindes und der Jugendentwicklung eines Welpen, Junghundes. Und alles andere geht ganz häufig gegeneinander. Und dieses Gegeneinander bewirkt dann wieder, dass Hunde unsicher gebunden sind, dass sie viel Angst haben. Das bewirkt wieder, dass viele Stresssymptome auftauchen, dass wieder andere Baustellen aufgehen können. Plus schlussendlich Lebensqualitätsminderung und damit auch ja, Krankheiten natürlich forciert werden. Also
Ja.
ich denke, dass dieser konfrontative Ansatz der
Blickwinkel.
Welpenerziehung wirklich ganz, ganz viel Schaden angerichtet hat in der Vergangenheit.
Ja. Also auch da stimme ich dir natürlich 1000% zu und also nicht trotzdem. Ich habe manchmal schon das Gefühl, dass ja auch Kinder doch auch so groß werden, dass man sehr harsch auch oft noch Grenzen setzt, ohne auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen.
Naja, aber ist das,
Und
wenn ich, entschuldige, wenn ich dir jetzt ins Wort
sehr gern.
falle,
Ja.
ist das nicht einfach ein Machtgeschiss und einfach eine
Ja, auf
Unsicherheit,
jeden
weil sie
Fall.
nicht wissen, dass ein junges Lebewesen seine Entwicklung braucht und das, was Kinder so machen, wild irgendwie rummalen beim Restaurantbesuch oder sonst irgendwas oder irgendwelche Klingelstreiche machen, das macht man als Erwachsener nicht mehr.
Doch.
Doch,
Ja, du vielleicht, dann gehen wir mit dir mal schon mal nicht
Sil
essen, Silvia. Ist ja wohl klar.
Sil Silvia malt noch.
Ach,
Nein, aber
deswegen.
es sind viele, viele Verhaltensweisen, die wirklich in der Jugendentwicklung passieren, die dann nachher durch ein gut funktionierendes Gehirn gut gehemmt werden können, wo man dem Hund auch mal sagen kann, nee, jetzt mal nicht. Entschuldigung. Und der Hund das dann auch abrufen kann. Natürlich kleinschrittig, so wie Silvia das ja auch gesagt hat, oder ich in den einzelnen Fällen. Und dass man nicht dieses ja, diesen Machtgeschiss da aufmachen muss, muss man gar nicht. Und Silvia und ich kommen ja noch irgendwie aus einer Zeit, ganz, ganz lang her,
Ich auch.
wo das ja noch
Ja,
mehr en vogue war.
ja.
Und da ja wirklich auch Rangreduktionsprogramme noch an der Tagesordnung waren. Und die haben einfach ganz, ganz viel Leid zwischen Menschen und Hunden verursacht. Man kann es nicht anders sagen.
Ja, Da stimme ich dir natürlich auch sehr zu. Und was immer so mein Bestreben ist, ist darüber nachzudenken, oder warum Menschen so mit ihren Hunden umgehen. Und ich habe einfach das Gefühl, dass es eben, na klar, es ist einmal so dieses Machtgeschisse, aber dass es eben auch oft einfach Angst ist. Angst davor, dass irgendwann Situationen auftauchen, wo irgendjemand sagt, siehst du, ich habe dir doch gesagt, du hättest deinem Hund schon mal längst mal sagen müssen, so und so, ne, so. Und darauf will ich so ein bisschen hinaus. Das heißt, ich will wirklich die Angst nehmen und euch allen mit euren Welpen Mut machen, einfach wirklich Fürsorgeverhalten zu zeigen, wohlwollend mit den Welpen umzugehen, euch Informationen über Hunde zu holen, über Körpersprache und über Bedürfnisse von Welpen, auch über die Bedürfnisse eures eigenen individuellen Hundes. Und dann braucht ihr keine Angst davor zu haben, dass der Hund euch irgendwann beißt oder euch irgendwann in die Ecke stellt, weil das tun nur Hunde, die man irgendwie ein Leben lang bedrängt und
Ja.
eigentlich viel Frust aushalten müssen.
Also was wir immer öfter hören, und das hat sich leider wirklich verändert, das kenne ich von früher nicht. Und ich habe ja also seit 18 Jahren Welpengruppen. Und was immer mehr wird, ist, wir haben Angst vor unserem Welpen, der beißt. Und die beißen halt nicht. Also doch, die beißen schon irgendwie, aber ja nicht in echt. Also das tut weh. Und früher war es eher so, dass wirklich Menschen zu mir in die Hundeschule kamen und dann hatten die irgendwann nur ein T-Shirt an und dann habe ich die Arme gesehen und dann habe ich gesagt, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, doch, und manchmal und ja, aber das meint er ja nicht so. Und wo ich dann gesagt habe, nee, da müssen wir jetzt mal bitte ein Einzeltraining machen, da müssen wir mal ran, das ist ein bisschen doll. Und heute ist es so, die haben einen ganz leichten Kratzer und erzählen mir, der Hund hat gebissen und sie haben Angst. Welpen beißen. Punkt. So, und man hat da leider mal einen Kratzer. Die machen es aber nicht, weil sie böse sind. Und je gestresster die sind, und in der Zahnung wird das nochmal ganz krass. Und wenn dann noch kleine Kinder im Haus sind, deren Bewegungen die sehr aktivieren und dann wird geschrien und dann möchte der Welpe mit dem Kind spielen, aber das Kind, dem tut das weh, das kriegt Angst, dann pusht der Welpe immer höher und beißt immer doller rein, weil das einfach Hundeverhalten ist. Und das hat überhaupt nichts mit Aggressionsverhalten zu tun, auch wenn der vielleicht knurrt dabei, aber es hilft vielleicht, also mal dieses Ganze, der wird zum menschenfressenden Monster, einfach zu gucken, was macht mein Hund? Okay, mein Hund beißt in die Hose meines Kindes. Das möchte ich nicht. Also kriegt der Hund sein Geschirr an, kriegt eine Hausleine an, ich halte ihn fest und bringe ihm bei, wenn mein Kind läuft, spiele ich mit dir, kriegst du ein Signal. Und ich spiele mit dir. Das habe ich mit Fee so krass übertrieben, dass wenn die laufende Kinder gesehen hat, ist die zu mir gekommen und hat gesagt, und Spielzeug, können wir ein Zerspiel machen? Kannst du Futterkegeln machen? Weil ich einfach nicht wollte, dass die in die Kinder reindonnert. Mein Sohn war anderthalb, als Fee eingezogen ist. Also genau das Alter. Und ich habe ihr halt beigebracht, du siehst ein laufendes Kind oder du siehst ein Kind, was krabbelt oder irgendwas macht. Klick, und bei mir wird es lustig. Und das kann man noch unterstützen, indem man eine Leine am Hund hat und den halten kann und den rausnimmt und ihm was anderes beibringt. Also gar nicht dieses, der macht das und der muss jetzt mal wissen, das geht so nicht, sondern einfach nur sieht, der macht das, das ist irgendwie uncool, was kann er anderes machen? Und der ist jetzt aufgeregt, der möchte was Aktives machen. Gerade ein Welpe kann sich dann nicht einfach hinlegen. Das ist selbst für einen erwachsenen Hund schwierig, aber da geht das irgendwann. Aber ein Welpe kann das nicht. Das können Kinder auch nicht. Wenn die aufgedreht sind und man sagt denen, du musst ins Bett, weil du bist müde, die flippen völlig aus in der Regel. Bis aus. Es gibt Ausnahmekinder, ja, aber das Gehirn kann das nicht leisten. Und einfach das Ganze nur mal als das angucken, was es ist und sich überlegen, was dazu passt, was man stattdessen machen kann.
Ja, und du hast gerade einen ganz wichtigen Satz gesagt, sich die Situation mal so angucken. Und das ist ja oft schwierig, weil es natürlich immer sehr mit Emotionen überfrachtet ist. Und ich finde, da schließt sich der Kreis, der ist auch gerade zum Online-Training wieder so schön. Weil wenn man den Menschen die Aufgabe gibt, film doch mal solche Situationen, wo es schwierig ist, ja, oder dein Partner kann die Situation filmen. Und dann gucken wir uns das vielleicht später nochmal gemeinsam an oder du guckst dir alleine nochmal an. Weil dann ist man nicht so stark emotional involviert. Das heißt, dann hat man wirklich eine schöne Möglichkeit, nochmal Verhalten zu betrachten und nicht zu direkt zu
Genau.
bewerten.
Und ich meine natürlich nicht, lass dein dreijähriges Kind da stehen und den Welpen da drin hängen.
Na klar.
So ist das nicht und guck mal, was der macht. Das ist so nicht gemeint. Und mir ist auch völlig klar, dass wenn ein Kind anfängt, Angst zu haben, dass dann die Emotionen natürlich pro Kind sind. Das war bei mir auch so, als Jade in meinem Sohn hing und der gesagt hat, Mama, aua, bitte hilf mir, da habe ich sie auch harsch abgepflückt.
Na
Ja,
klar,
das war
ja.
schon ein bisschen dolle. Das ist aber war mir dann egal. Wichtig ist, dass man dann sofort, ich habe, also die war auch nicht total zerstört, aber sie hat schon gesagt, und da habe ich dann auch gesagt, ja, meine ich so. Und habe aber dann auch ein Spielzeug rausgeholt, was anderes gemacht, habe meinen Sohn getröstet und habe dann geguckt, also war gar nicht doll und war nicht schlimm. Und ich habe ihm das erklärt, dass sie das nicht mit Absicht macht. Und wir haben das sehr schnell hingekriegt, dass wenn sie hochfährt, Jades Ausschaltknopf ist unterm Brustbein, also da einfach krault. Und das klappt nicht bei jedem Hund, aber man kann da wirklich mal viel probieren. Und ich habe halt das aufbauen können und das konnte mein Sohn sehr schnell umsetzen. Und manchmal, wenn das vergessen, also der ist nun auch älter als 3, aber das macht er heute noch, wenn Jade hochfährt, dann krault er ihr Brustbein und die kommt runter und dann kann er sie wieder wegschicken. Also
Und sowas entwickelt sich ja auch, ne? Also solche Strategien. Und
genau.
wie gesagt, je besser das klappt, indem ich wirklich mal solche Situationen filme oder filmen lasse und das zum Beispiel mit euch dann sprechen kann, umso leichter fällt es ja dann auch Lösungsmöglichkeiten und Lösungsstrategien zu entwickeln. Und deshalb finde ich das einfach mega, dass es heute diese Möglichkeit gibt, solche Situationen zu konservieren und dann nochmal ein bisschen neutraler drauf zu gucken. Ihr Lieben, der Blick auf die Uhr lässt mich gerade erstarren. Es ist so einfach so ein spannendes und vielfältiges Thema und es sind ja noch ganz viele Folgen auch zu anderen Aspekten des Welpenlebens sozusagen geplant. Gerd, du bist jetzt gar nicht so richtig zu Wort gekommen. Hast du noch irgendwelche Ideen, irgendwas, was du noch so zum Schluss beisteuern möchtest, was dir noch so richtig doll auf der Seele brennt?
Naja, dass die Welpenzeit wirklich anstrengend ist, Welpen-Junghundezeit. Und dass man das Vertrauen in seine Trainingsideen, in den wohlwollenden Umgang mit den Welpen halt nicht aufgeben darf, sondern dranbleiben kann und dass jede Entwicklung so seine Zeit hat. Und dass irgendwann, wenn man gut trainiert hat, ohne dass man sofort Resultate gesehen hat, dann mit einem ja tollen Begleiter honoriert wird, auch wenn man es vielleicht so mit 12 Monaten nicht unbedingt glaubt.
Meinst Wochen, 12 Wochen.
Ja, 12 Wochen, 16 Wochen.
Ja, das sind schöne Schlussgedanken. Also denen kann ich nur beipflichten. Und ich hätte vielleicht noch so eine Idee, wenn man überlegt, ob ein Welpe einziehen sollte. Ich weiß nicht, ob er mir zustimmt. Sollte man sich immer die Frage stellen, bin ich bereit für ein weiteres Kind oder für ein Kind? Also weil ich denke, die Ressourcen, die da gebraucht werden, sind doch sehr zu vergleichen, zumindest so in den ersten ein, zwei Jahren. Und wenn ich so sage, nee, also eigentlich wollte ich keine Kinder und ich habe auch keine Zeit, dann sollte es vielleicht lieber ein älterer Hund sein, der schon so aus dem Gröbsten raus ist. Würdet ihr mir
Absolut.
da zustimmen?
Total. Total.
Okay, alles
Total.
klar. Okay.
Also Welpen sind zuckersüß und ich bin voll der Welpenmensch, wirklich. Aber das ist schon auch anstrengend. Also, und damit meine ich, das nachts raus, das geht am schnellsten vorbei. Aber so alles andere. Und
Ja. Genau, wir brauchen viel Impulskontrolle und viel Zeit, wenn wir einen Welpen großziehen möchten und viel Kreativität auch. Okay, ihr Lieben, ich danke euch. Sag mal, Gerd, bist du krank? Ich habe dich die ganze Zeit mit dem
Ja,
Taschentuch wedeln
ich
sehen
bin
wollen.
hier ganz schön am Schniefen und am
Ja,
Kriechen.
dann wünsche ich dir echt gute Besserung und ganz lieben Dank für dieses wirklich mega informative Gespräch. Und ja, wir sehen uns, glaube ich, noch zu der einen oder anderen Folge, die wir in dem Rahmen geplant haben. Ja, und jetzt erstmal vielen Dank. Gerd, gute Besserung.
Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Macht's gut, ihr beiden.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.